Wir warten noch kurz auf das Bild. Nee, ist gut. Danke dir. Erkennt ihr sie wieder? Ruth, die Hauptperson unserer letzten Predigt. Wir sind mitten in der Predigtreihe über Frauen in der Bibel. Wir haben mit Rahab angefangen, die mutige Frau aus Jericho, wie sie die Kundschafter deckte und für ihr Vertrauen belohnt wurde. Und letztes Mal sind wir mit ihr hier mitgegangen, mit Ruth, ihren Weg zusammen, den sie mit der Schwiegermutter beschritten hat, weg aus Moab hin nach Bethlehem. Ein schwerer Weg, haben wir gehört. Ein Weg, der auch mich betroffen gemacht hat, der mir mein eigenes Leid vor Augen geführt hat, der mich mitfühlend gemacht hat. Online auf der Homepage kannst du das gerne nochmal nachhören, falls du letztes Mal nicht dabei warst, denn heute gehen wir einen Schritt weiter. Weiter auf dem Weg, der für Ruth so aussichtslos erschien in dem Moment. Wir erinnern uns, drei Witwen, drei tragische Todesfälle in der Familie, drei Frauen ohne Nachwuchs, ohne Erben, ohne Versorger, eine tragische, ja eine dramatische Situation. Da steht Leben auf dem Spiel. Das ist verzweifelte Ausweglosigkeit. Nach dem letzten Strohhalm greifend führte sie der Weg zurück nach Bethlehem. Und es war dieser Satz, der mir aus der letzten Predigt hängen geblieben ist. Ich weiß nicht, wie das noch werden soll, aber es wird gut werden. Ich weiß nicht, wie das noch werden soll, aber es wird gut werden. Nein, das ist kein billiges Mantra. Das ist kein die Augen verschließen vor der Wirklichkeit, auch wenn das uns Christen ja manchmal vorgeworfen wird. Ich halte trotzdem daran fest, dass das kein grundloses Vertrauen ist. Ich weiß nicht, wie das noch werden soll, aber es wird gut werden. Im eigenen Leben baut sich so eine Einsicht oft aus erlebten Erfahrungen auf. Weil ich Gott das letzte Mal in der Krise schon gespürt habe, will ich mit ihm auch diese Krise bewältigen, ihm auch dieses Mal vertrauen. Ich weiß nicht, wie das noch gut werden soll, aber es wird gut werden. Auch für uns Leserinnen und Leser, die wir das Buch Ruth lesen, ist das die Prämisse. Denn ein ganzes Kapitel, ein Viertel von dem Buch ist voller Beschreibungen von diesem Leid und am Ende ist dieser winzig kleine Hoffnungsschimmer, der uns zeigen soll, Gott hat die Situation noch nicht aufgegeben. Gott schreibt weiter an seinem guten Plan, hält immer noch alles in der Hand. Gott will es noch gut werden lassen. Und hier setzen wir heute ein. Und dabei machen wir uns eines bewusst. Wir als Leserinnen und Leser, wir haben einen Vorteil gegenüber den Personen in der Geschichte. Denn wir lesen die Geschichte rückblickend. Weil die Geschichte rückblickend geschrieben wurde. Wir wissen, dass es gut ausgehen wird. Wir wissen, dass diese Gerstenernte der Punkt ist, wo sich das Leid ins Gute wendet. Die Personen in der Geschichte, die wissen das noch nicht. Die sind in der Talsohle ihres Lebens angekommen. Ihre Sicht ist eingeschränkt. Sie sehen nur noch die Herausforderungen, die Berge um sich herum. Wissen vielleicht noch nicht, wie es weitergehen soll. Und umso bewundernswerter erscheint auf diesem Hintergrund das Verhalten von Ruth. Bewundernswert und ich finde vorbildhaft für uns. In der tiefsten Krise sehen wir die kleinen Zeichen der Hoffnung manchmal nicht. Die Hoffnung dabei aber trotzdem nicht zu verlieren, das ist das, was wir heute von Ruth lernen können. Rolf, machst du uns mal, klickst du mal eins weiter? Irgendwie funktioniert das gerade nicht. Denn so steht sie da, gebückt am Boden, auf dem Acker, der ihr natürlich nicht gehört. Wie sollte es auch? Ruth gehört ja eigentlich nichts. Und schon gar nicht Land und Grund in diesem fremden Land. Aber sie greift nach den letzten Strohhalmen, die ihr das Leben bietet. Und das hier sogar ganz wortwörtlich. Sie greift nach den Strohhalmen, die auf dem Feld liegen. Der Trupp Arbeiterinnen und Arbeiter des Landbesitzers hat das Feld schon abgeerntet. Nicht mit den Mähdrescher, nein. Damals war natürlich alles noch Handarbeit. Zuerst mit der Sense, das Getreide schneiden und dann kamen Frauen, welche das Getreide nahmen und zu Garben gebunden haben und diese auf das Feld gestellt haben, damit sie trocknen können. Manchmal fiel dabei etwas herunter. Vielleicht ein einzelner Halm mit ein paar Körnern dran, vielleicht eine Ähre, die nicht so gut ausgebildet ist. Und danach greift Ruth. Sie macht sozusagen die Nachlese, inoffiziell natürlich. Sie hat nicht gefragt. Sie hat sich vielmehr aufs Feld geschlichen. Gebückt sucht sie das Feld ab in der prallen Sonne, ohne Pause und ohne Proviant. Eine körperliche und sehr anstrengende Arbeit. Nichts für alte Schwiegermütter, nichts für Naomi. Die hat sie gleich zu Hause gelassen, ist alleine losgezogen, um Nahrung zu besorgen für die beiden. Aber betteln wollte sie nicht, nein. Betteln, das geht nicht. Ich will mir mein Essen selber verdienen, hat sie sich gesagt. Und wenn es nur die Nachlese von diesen liegen gebliebenen Ähren ist. Seht ihr sie vor euch? Wie sie gebückt über das Feld geht, sich dumme Sprüche anhören muss, beschämt ist, weil sie als Obdachlose und Mittellose nach den letzten Strohhalmen greift? Seht ihr sie vor euch, wie sie schwitzt und müde ist, aber nicht aufgibt? Manche Menschen werden durch das Leid im eigenen Leben lethargisch, kraftlos, ohnmächtig sehen sie dem Leid im eigenen Leben zu. Und ich bin mir sicher, auch Ruth hatte solche Phasen in ihrem Leben. Phasen, in denen sie morgens nicht mehr aufstehen wollte, in denen jeder Schritt ein Schritt zu viel war. Aber jetzt scheint sie zumindest diese Phase überwunden zu haben. Das Leid steht ihr bestimmt noch vor Augen, aber sie setzt sich selbst in Bewegung. Sie sucht nach Mitteln und Wege, um zu überleben. Sie wartet nicht, bis die Hilfe von außen kommt, sondern sie geht selbst den ersten Schritt. Und das bewundere ich. Lebenskrisen sind oft der Punkt, wo man selbst nicht mehr weiter weiß. Und wenn man nicht mehr weiter weiß, bleibt man stehen. Nicht so Ruth. Für sie ist die große Lösung noch verborgen. Sie sieht noch nicht weiter, aber das hindert sie nicht, erste Schritte zu gehen. Sie setzt sich selbst in Bewegung, um die Lösung irgendwie für sich zu erarbeiten. Und auf einmal bekommt diese Geschichte eine Dynamik, die Ruth nicht mal zu träumen gewagt hätte, denn der Landbesitzer kommt. Das ist der Moment, in dem man eigentlich zusammenzuckt, weil man weiß, dass man hier eigentlich nicht auf dem Feld stehen darf. Das gesammelte Korn gehört eigentlich ihm. Es ist sein Land und er sieht sie sofort. Natürlich. Er kennt seine Arbeiterinnen und Arbeiter und er weiß, dass sie nicht dazugehört. Aber er schickt sie nicht weg. Unerklärlich für Ruth, denn er spricht sie freundlich an. Er erkundigt sich nach ihrem Wohlbefinden, er bietet ihr Wasser an. Er lädt sie sogar zum Mittagstisch ein und sie weiß nicht, was ihr geschieht, als er auf einmal sie bedient. Er bietet ihr Brot an, kühlen Wein und es schmeckt so gut wie das letzte Mal, als sie noch zu Hause in Moab war. Warum ist er so gut zu mir? Das habe ich doch gar nicht verdient. Ich weiß nicht, wie Ruth sich gefühlt hat, als sie an dem Abend zurück zu Naomi kam. Sie hatte viel dabei, viel mehr, wie sie zu hoffen gewagt hatte. Ein ganzes Scheffel Gerste heißt es hier, so viel, dass ihr Korb es fast gar nicht fassen konnte. Zudem noch die Reste vom Mittagessen, denn so viel hat der Landbesitzer ihr gegeben, dass sie das alles gar nicht essen konnte. Sie durfte die Reste mitnehmen, das leckere Brot und sogar Reste von dem Wein. Morgens noch ist sie aus dem Haus gegangen mit einer Mischung von Ohnmacht und Verzweiflung. Sie hat sich auf den Weg gemacht, die ersten Schritte zu tun, und jetzt kommt sie schwer beladen mit Nahrung nach Hause. Nein, das hätte sie sich nicht mal ausgemalt in den kühnsten Gedanken. Ich habe vorhin gesagt, wir können bei Ruth lernen, wie es ist, die Hoffnung nicht zu verlieren. War Ruth besonders hoffnungsvoll? Hat sie immer Vertrauen darauf gehabt, dass es gut werden wird? Vielleicht. Wir wissen es nicht. Ruth selber kommt in der Geschichte nicht zu Wort. Sie lässt uns nicht an ihren Gefühlen teilhaben, aber wir sehen, wie sie sich verhält. Egal ob mit oder ohne Hoffnung, sie gibt hier nicht auf. Sie bleibt nicht liegen, sie rappelt sich. Sie greift wortwörtlich nach den letzten Strohhalmen, setzt sich in Bewegung, um zumindest den ersten Schritt zu machen. Und ist das nicht noch viel bewundernswerter, sich selbst in Bewegung zu setzen, wenn man das Ziel noch nicht sieht, die Lösung des Lebensproblems noch nicht zu wissen, aber trotzdem irgendwie versuchen voranzukommen, um nicht voller Verzweiflung im eigenen Leid zu versinken? Ruth sieht die Lösung ihrer Probleme noch nicht und trotzdem geht sie los. Vertraut darauf, dass sich Wege finden werden, wenn sie sich erst einmal in Bewegung setzt. Und Gott, der Lenker der Geschichte, der aus dem Hintergrund agiert, unsichtbar für die ganzen Beteiligten, der hat hier schon längst eingegriffen. Und das ist der Moment, wo wir als Leserinnen und Leser im Vorteil sind. Denn es ist eine ganz kurze Vorbemerkung in dem Text, die uns hilft. Dort heißt es, dass Ruth zufällig auf das Feld von Boas ging. Boas, wer ist das? Es ist ein entfernt Verwandter von ihrem Schwiegervater Elimelech. Und so greift Gott hier in die Geschichte ein und lenkt die Schritte von Ruth auf den richtigen Acker und lenkt irgendwie auch die Schritte von Boas, damit sich ihre Wege kreuzen. Boas wird hier als rechtschaffener und gutmütiger Landbesitzer beschrieben. Hier, mitten in der Ernte, macht er eine Visite auf seinem Feld. Er schaut nach seinen Angestellten, er bringt Essen für die Mittagspause und als gut erzogener Jude weiß er, dass er diese fremde Frau dort nachlesen lassen muss. Das steht sogar in der Tora, in der Bibel. Das hat Mose damals bestimmt. Das ist eine Form des jüdischen Sozialsystems, welche besagt, dass man Felder niemals ganz abernten darf. Steht so in der Bibel. Dann mit die Armen und die Witwen, ja und nicht zuletzt auch die Tierwelt, auch von der Ernte profitieren kann. So die Theorie. Aber nicht alle halten sich daran. Natürlich nicht. Erinnert ihr euch noch? Es war eigentlich Hungersnot. Das wird mit einer der ersten Ernten nach der Hungersnot gewesen sein. Da wollen alle ihre Speicher füllen. Aber Boas lässt sich hier nicht von seiner Gier leiten und lässt die fremde Frau gewähren. Das ist seine Pflicht. Und wäre das alles, dann wäre es auch nichts Besonderes. Doch was er macht, das ist besonders. Es ist sogar außergewöhnlich. Er erkundigt sich danach, wer diese Frau ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist es Neugier gewesen, vielleicht Interesse oder vielleicht, so haben manche bei unserem Gesprächskreis am Mittwochabend vermutet, ist ihm Ruth auch ins Auge gestochen. Schön anzusehen war sie ja anscheinend. Wie dem auch sei, er erfährt, wer sie ist und das weitet sein Herz. Das ist die Schwiegertochter seines Verwandten. Das ist die, die mit Naomi mitgekommen ist aus der Fremde hierher. Natürlich kennt er die Geschichte. Elimelech kennt er selber noch von früher. Und um sie nicht zu beschämen, um sie nicht mit Almosen abzuspeisen, weist er seine Arbeiterinnen und Arbeiter an. Sie sollen Ruth nicht schikanieren und ärgern. Sie darf ganz ruhig die liegen gebliebenen Ähren zusammensammeln und damit dabei auch was zusammenkommt, weist er die Frauen an, die die Garben binden. Die sollen da und dort auch mal eine Ähre extra fallen lassen. So ganz zufällig, als wenn. Und das nicht nur heute, sondern auch die ganzen Tage, wie die Ernte geht. Nein, das, was Boas hier macht, ist nicht nur Bürgerpflicht. Das geht weit darüber hinaus. Was in seiner Verantwortung als Landbesitzer ihm zusteht, wäre einfach nur sie sammeln lassen. Aber er macht mehr. Er lässt sein Herz erweichen von der Not dieser Verwandten. Von der eingeheirateten Fremden lässt er sein Herz erweichen und er will helfen mit dem, was er zu bieten hat. Ohne Ruth zu beschämen, sorgt er im Hintergrund dafür, dass sie reichlich sammeln kann. Was für eine Größe er jedoch besitzt. Wie er wahrlich zum Engel wird für Ruth, die ihren Weg geht. Ja, mehr noch, man könnte fast sagen, Gott gebraucht ihn, um Ruth zu helfen. Er lässt sich gebrauchen, indem er sein Herz weich macht und die Not dieser beiden Frauen an sich ranlässt. Sie nicht nur abspeist, sondern mitfühlend für sie sorgt. So wird er zum Engel für diese Witwen. Und wenn wir am Anfang noch gesagt haben, ich weiß nicht, wie das werden soll, aber es wird gut werden, dann wissen wir jetzt, wie es gut werden wird. Durch einen Menschen, der sich von Gott hat gebrauchen lassen. Ein Mensch, der sein Herz hat weich werden lassen und geholfen hat und so zum Engel für andere wurde. Und neben der Perspektive von Ruth ist das die zweite Botschaft, welche dieser Text in sich trägt. Gott versorgt seine Menschen, ja. Er sorgt für die, die auf ihn vertrauen. Wer seinen Weg mit Gott geht, der wird versorgt. Aber Gott lässt dafür nicht Brot vom Himmel fallen. Er benutzt Menschen, um anderen Menschen zu helfen. Manchmal sind wir an dem Punkt, wo wir Hilfe brauchen. Dass Gott uns durch schwere Zeiten hindurchführt. Aber manchmal sind wir auch aufgefordert, selber Engel zu werden. Engel für andere Menschen, die in Not sind, so wie Boas hier. Gott will uns gebrauchen, um durch uns anderen Menschen zu helfen. Und der Moment, in dem es beginnt, der Moment, der reines Pflichtbewusstsein von echter Nächstenliebe unterscheidet, das ist der Moment, in dem es ums Herz geht. Lasse ich mich erweichen? Lasse ich zu, dass das Leid der anderen mein Herz erreicht, mein Innerstes erreicht oder blocke ich ab? Bin ich hart geworden oder einfach überströmt von meinen eigenen Gedanken, dass ich mich gar nicht auf den anderen einlassen kann? Boas macht es uns hier im Guten vor. Er nimmt Anteil an den Frauen, lässt sich von ihrem Schicksal berühren und sucht nach Lösungen, ihnen zu helfen. Und ich frage mich selbst, wo bin ich aufgefordert, mein Herz weich werden zu lassen? Wo will Gott mich gebrauchen, damit ich selbst zum Engel für andere werde? Wo darf ich es lernen, mitzufühlen und meine Augen zu öffnen für das Leid um mich herum? Ich weiß es nicht, wie es werden wird, aber es wird gut werden. Damit sind wir heute früh gestartet. Und wir haben gesehen, wie die Schritte von Ruth anfangs zögerlich waren. Sie hatte ihre Lösung noch nicht vor Augen und ist trotzdem Schritte gegangen. Sie hat sich in Bewegung gesetzt und ermutigt auch uns dazu, auch in schweren Zeiten Schritte zu wagen. Auch wenn wir noch nicht wissen, wohin, trotzdem kleine Schritte zu wagen, in Bewegung zu kommen. Denn Gott hat diese Bewegung verstärkt. Gott hat die Schritte von Ruth gelenkt und sie auf das richtige Feld gelenkt. Gott hat ihren Weg mit denen von Boas kreuzen lassen und Boas hat sich darauf eingelassen, hat sein Herz weich werden lassen und ist zum Engel für Ruth geworden. Welche Rolle spricht dich heute früh an? Was nimmst du für dich mit? Sind es diese vertrauensvollen Schritte von Ruth? Oder das Gebrauchen lassen von Boas. Beides erscheint wie von Gott gelenkt oder zumindest wie von Gott eingebunden in seinen Plan. Aber das Ende der Geschichte, das sehen wir noch nicht. Noch sind wir bei Halbzeit des Buches Ruth. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende und wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht. Bei der Gemeindeversammlung in 2 Wochen hören wir, den nächsten Schritt in der Geschichte und bis dahin dürfen wir diese Gedanken auch weiter in uns tragen und mit Ruth den Weg mitgehen. Amen. Das nächste Lied, das darf uns